Eine gute Frage. Was hat unsere Textlesung heute mit der Predigt zu tun? Und ich glaube, die Predigt wird in dieselbe Richtung gehen. Ich werde zwar nicht aus Josua, sondern ich werde aus dem Neuen Testament, aus Apostelgeschichte predigen, aber so ein ähnlicher Text geht das. Dort geht es so ähnlich zu. Und letzte Woche standen wir mit dem Robert und der Robert fragte mich, oder ich habe ihm mitgeteilt, was ich predigen möchte aus Apostelgeschichte. Und Robert sagt mir, willst du der Gemeinde Angst machen? Nein, auf keinen Fall. Und wenn wir so einen Text lesen, das macht einem Angst oder das macht mit einem was, ja, also, wo Gott einfach einen ganzen Stamm hinrichtet oder ganze Familie ausrottet, wo Gott sein Strafgericht übt. Aber das ist gar nicht heute mein Ziel. Ich möchte niemanden heute Angst machen mit der Predigt. Ich möchte auch nicht irgendwie, dass ihr Angst von Gott bekommt, dass ihr irgendwie falsches Bild von Gott habt. Was Ziel meiner Predigt heute ist, dass wir einfach erkennen, wer wir sind, wie wir handeln und wer Gott ist. Und welche Beziehung er auch zu uns hat. Und ich habe mir einen Text ausgesucht aus Apostelgeschichte 5 von 1 bis 11. Und eigentlich bis dahin ging es der Gemeinde sehr gut. Warum? Wie kam ich auf diesen Text vielleicht ganz kurz? Wisst ihr, manchmal hat man so Gespräche, und dann kommen so Leute zu mir und fragen mich, es sind junge Leute, es sind ältere Leute, also auch in meinem Alter, da fragt man sich, hey Eugen, warum passiert eigentlich heute nicht mehr das in der Gemeinde, was wir in der Bibel lesen? Und dann frage ich immer, was meinst du konkret? Was meinst du denn konkret? Und dann sage ich, ja zum Beispiel, wenn wir so eine Geschichte lesen, da werden Blinde wieder sehend gemacht, im Gottesdienst passiert das, oder da werden Lahme wieder gehen können, da passieren so Wunder und warum passiert das heute nicht mehr? Oder warum sehen wir das in unserer Mitte nicht? Und ich muss immer wieder an diese Geschichte, und manchen habe ich das auch schon gesagt, okay, wenn wir bereit sind, oder wenn wir das wollen, dass diese Wunder in unserer Mitte geschehen, sind wir auch bereit, das zu sehen, was in Apostelgeschichte 5 passiert ist. Da ist Hananias und Sapphira und wahrscheinlich die Bibel kennen, die auch schon die Geschichte, Apostelgeschichte, die erste Gemeinde gelesen haben, was in der ersten Gemeinde geschehen ist, werden wissen, was dort passiert ist mit Hananias und Sapphira. Und da frage ich mich manchmal auch so, wisst ihr, wir führen so eine Anbetungszeit und wir singen Lieder, alles will ich Jesus sein oder nimm du mich ganz hin oder welche Lieder auch immer, aber dann sehen wir und singen alle eigentlich gar nicht wahrhaftig mit. Und stellt euch mal vor, indem wir vielleicht nicht mit dem Geld, so wie Hananias und Sapphira, Gott betrogen haben oder das genommen haben, die Würde, die Ehre, sondern in unserem Lied, in unserem Guthaben, in unserem Reden. Wenn einer von uns würde, dann würde einer von uns wahrscheinlich einer nach dem anderen umkippen, wie Hananias und Sapphira, weil wir das gar nicht ehrlich meinen und weil wir das vielleicht auch nicht vom Herzen singen oder tun. Ich will das keinem vorwerfen, aber manchmal kommt das so einem vor, ja. Und ich glaube und ich bin fest daran auch überzeugt, dass auch heute die Wunder geschehen, auch in unserer Mitte. Vielleicht nicht so offensichtlich, wie wir uns das vorstellen oder so, wie wir das in den Geschichten lesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ja, also wir haben gerade gebetet, also für eine Person bei uns, auch aus unseren Reihen, ja, ist gestürzt, ist Bruch passiert oder mehrfache Brüche. Und wir haben als Gemeinde gebetet. Wir dürfen heute davon erfahren, die ist heil geworden, die Wunde ist zusammen oder der Knochen ist zusammengewachsen. Also so sehen wir, es passieren auch Wunder. Vielleicht nehmen wir das nicht so wahr und vielleicht wollen wir viel mehr so ein Hokuspokus sehen oder irgendwie so ein Schauspiel sehen, aber wir nehmen das nicht wahr, was Gott in unserer Mitte tut. Ich bin mir auch sicher, dass Gott heute auch in unserer Mitte unsere Herzen versöhnt, unsere Herzen reinigt, unser Herz verändert, unserem Herz ein Heil schenkt. Da bin ich ziemlich sicher, dass es auch heute passiert. Und von daher würde ich nicht sagen, also wer der Meinung ist, heute passieren nicht mehr diese Wunder bei uns in der Gemeinde, doch, die passieren. Und Herzensaugen werden geöffnet und wir sehen eigentlich die Taten und die Wunder Gottes. Und von daher bin ich ziemlich sicher, dass heute auch diese Wunder passieren. Aber erstmal kommen wir jetzt zu unserem Textlesung, Apostelgeschichte 5. Und ja, es ist eine brutale Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, also in der Kirchengeschichte, die Kirchengeschichte hat erst angefangen und es ist eine brutale Geschichte. Neues Testament, wir denken Gnade, Liebe Gottes und da muss doch alles glatt laufen. Und dann, was da passiert, das wollen wir jetzt lesen. Apostelgeschichte 5 ab Vers 1 möchte ich mit uns lesen. Wer seine Bibel dabei hat, wäre es gut, wenn ihr euch das mit aufschlägt. Ein Mann aber mit dem Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte ihren Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füße. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht, auch als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zum Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einst einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Ich denke mal, wenn man so die Geschichte diese liest, dann denkt man, okay, was ist die Ursache? Was ist eigentlich da passiert? Und was ist eigentlich, dass Gott so hart handelt? Und es wäre ja schön vielleicht, wenn wir auch mal wissen, was ist eigentlich bis jetzt? Wisst ihr, bis jetzt, bis zu diesem Kapitel 5, lebte die junge Gemeinde oder die Gemeinde, die entstanden ist, ich sag mal, in einem guten Verhältnis. Wir lesen, Jesus ist auferstanden. Die Jünger, worauf die gehofft haben, diese Nachfolger, die erleben das. Das wird uns auch nochmal in Apostel, Jesus ist auferstanden. Der Heilige Geist wurde über wundersame Weise ausgegossen auf die Gemeinde. Das hat die Gemeinde oder die Jünger, die dort zusammen waren, die haben das erlebt. Dann erleben sie einen Petrus hatte Autorität, mit Autorität hat er gepredigt, ja, und dann kommt eine große Erweckung. 3000 Leute kommen zum Glauben. In Kapitel 4 lesen wir, und es wurde noch mehr hinzugetan. Ja, in Kapitel 2 lesen wir 3000 Leute und in Kapitel 4 lesen wir schon, es war auf 5000 Leute. Also, wir sehen ein Wahnsinnwachstum in der Gemeinde. Wir lesen, Menschen wurden geheilt von ihren Krankheiten. Menschen wurden verändert. Und dann lesen wir, dass die Menschen, die zusammen waren, die waren in einer Gemeinschaft. In Kapitel 4 lesen wir, es war eine Gemeinschaft. Und dort wird berichtet, und niemanden ging es schlecht. Alle waren so auf einem Level ungefähr. Ja, also da war niemand, der arm war, da war auch niemand, der reich war. Und derjenige, der reich war, der verkaufte sein Hab und Gut und brach es den Aposteln zu den Füßen, hat es hingelegt und die Aposteln haben es gerecht verteilt. Da lesen wir zum Schluss des 40. Kapitel, da lesen wir von diesem Barnabas, ja, also von einem Levit, der auch sein Acker verkaufte, brach es den Apostel und wir lesen dort auch, welchen Namen er bekommen hat, der Sohn des Trostes und er verkauft sein Grundstück, er verkauft sein Land, bringt das den Apostel und die Aposteln verteilen. Und wir lesen eigentlich, der Gemeinde, der junge Gemeinde ging es gut bis dahin. Kapitel 5 zeigt uns eigentlich, was in der Gemeinde wirklich war. Es waren nicht alle so. Aber man kann sich das schon richtig auch vorstellen. Es waren Probleme in der Gemeinde. Wir lesen in Kapitel 7 oder später, ja, es waren da Probleme, allein mit dem Verteilen, mit dem Habgut und allem, da wurde jemand vernachlässigt, da mussten Diakonen auf einmal. Wir lesen, dass da Probleme waren. Aber hier im 5, im Kapitel 5, wird es uns deutlich gemacht. Und wisst ihr, was das Problem war? Ich glaube, da könnte man heute so sagen, Heuchelei. In der Gemeinde war Heuchelei. Und Hananias und Sapphira sind unter diese Heuchelei oder sind auf so eine Heuchelei auch reingefallen. Wie toll es doch ist, ne, wenn man in der Gemeinde ist und man verkauft sein Gut und dann bringt man den Apostel und die ganze Gemeinde sieht das und vielleicht haben die Apostel einen Fehler gemacht und die hätten das vielleicht ja nicht so offen hinlegen sollen, ja. Nein, nein, die Gemeinde hat das alles gesehen. Dort bringen die Menschen ihr Guthaben, da legt man hin und die bekommen vielleicht einen Ehrentitel, vielleicht werden die auch so wie Barnabas, ja, also Sohn des Trostes. Und ich weiß nicht, das gibt uns der Text auch nicht her. Aber was wir sehen, Hananias und Sapphira, die haben gesehen, oh, da wurde Land verkauft, wir verkaufen doch auch unser Land. Und bringen das auch den Aposteln zu den Füßen. Den Apostel Petrus brachten die das zu Füßen. Was passiert ist, genauso wie wir in unserer Textlesung gehört haben heute aus Josua, die missachteten die Geboten des Herrn. Die Name ist gar nicht wahr. Petrus erwähnt es zweimal in unserem Text. Ihr habt nicht uns belogen, ihr habt nicht die Gemeinde belogen, sondern es geht um Gott und den Heiligen Geist, den ihr belügt. Da sagt er zu Hananias und da sagt er zu Sapphira in Vers 9. Es geht, das, was wir tun, so wie wir reden, so wie wir handeln. Es geht nicht direkt vielleicht um meinen Nächsten, sondern wie trete ich Gott gegenüber. Und uns muss das bewusst sein, das, was wir tun, das, was wir sagen, so wie wir umgehen mit unserem Hab und Gut, so geht es. Wir treten Gott gegenüber und wir verletzen vielleicht nicht unsere Mitmenschen direkt, sondern Gott. Und das ist wichtig, dass wir hier sehen, hier wird der Heilige Geist, der Geist, der ausgegossen ist auf die Gemeinde, er wird betrübt. Er wird betrogen. Und wisst ihr, diese Geschichte passiert das ein einzige Mal im Neuen Testament. Wenn wir im Alten Testament lesen und wenn wir durch das Alte Testament gehen, so werden wir das in Josua lesen, aber wir lesen auch an anderen Stellen, wo Gott das Gericht so hart übt. Wir denken an die erste Hohepriester, die im fremden Feuer, ja, also auf einmal. Und was passiert mit denen? Da passiert dieselbe Strafe, ja. Nabat und Abihu, lesen wir von den Söhnen Aarons. Die bringen falsches Opfer. Oder was Gott da, oder was Mose sagt dem Aaron nachher, im dritten Buch Mose, in Kapitel 10. Ich will geheiligt werden, spricht Gott, durch die, welche zu mir nahen, und geehrt werden von dem ganzen Volk. Also für Gott ist es wichtig. Für Gott ist es wichtig, wie nahen wir uns zu Gott. Ich will geehrt werden. Ich will geheiligt werden. Ihr könnt nicht mit mir umgehen, wie ihr wollt. Und er sieht es genau. Er sieht es genau auf dein Herz. Er sieht auf mein Herz. Wir kennen die andere Geschichte, ja, als mit der Bundeslade. Kennen wir Usa, ja. Also auf einmal missachtet er auch. Da wird die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem gebracht. Und was passiert? Auf einmal, was keiner durfte, steckt Usa seine Hand rein und versucht, die Bundeslade zu halten. Und wir kennen auch dort das Gericht Gottes. Auch dort wird er vertilgt. Und David fragt sich, hey, was soll das eigentlich? David stellt die Frage an Gott, was soll das? Er wollte doch nur Gutes. Du wisst ja, oft denken wir, es wäre gut. aber unsere Abmachung mit Gott ist ganz anders. Und nach außen scheint es doch gut. Nach außen sieht das doch gut aus, was Hananias und Sapphira machen. Auch wenn die Hälfte bringen. Ich meine mal ganz ehrlich, heute diese Frage gestellt, wer hat sein Grundstück verkauft, sein Land verkauft, sein Haus heute verkauft? Ich habe gehört, bis vor einem halben Jahr waren die Preise noch sehr gut. Also wer hat da verkauft? Und zu den Ältesten hier in die Gemeinde oder in irgendeine Gemeinde, wo du zu Hause bist, hingebracht. Will ich auch von keinem verlangen. Ist auch nicht mein Verlangen. Aber wenn wir uns das vornehmen, das haben die sich vorgenommen. Wir verkaufen unser Land und bringen das den Aposteln zu den Füßen. Es war eine Abmachung mit Gott. Doch irgendwann mal Petrus sagt, warum hast du dich vom Satan verführen lassen? Wisst ihr, dort, wo es den Menschen gut geht, dort, wo die Wunder in der Gemeinde passieren, dort, wo Wunder geschehen, da dürfen wir sicher sein. Da ist der Satan auch ganz nah. Wir denken an einen Garten, ja, wo den Menschen sehr gut ging. Den Menschen ging es dort sehr gut. Die lebten harmonisch. Es war nichts. Die versteckten sich nicht. Die waren offen zueinander. Aber da war der Satan auch ganz nah. Hier, wo es der Gemeinde gut geht, und wie ich das auch vorher schon geschildert habe, eigentlich kannte Gemeinde überhaupt keine Probleme. Die hatten nichts, aber da war der Satan nicht weit. Und er versuchte die Menschen, Hananias und Sapphira, und verführte die. Auf einmal das umzustellen, was nicht die Abmachung mit dem Herrn war. Auf einmal wurde es nur Show. Und die Frage ist, die Frage, die auch für mich persönlich, warum so eine Entscheidung? Warum vielleicht nicht so wie so ein Kind vielleicht mal einen Klaps auf den Hintern mit dem Finger und dann ist gut? Und wisst ihr warum? Weil wir denselben Gott im Neuen Testament haben, wie auch im Alten Testament. Und hier macht Gott einfach ein Muster und wir wissen auch, aus dem ganzen Neuen Testament, oder wir sehen das in der Kirchengeschichte, dass es nicht mehr passiert ist. Das, was mit Hananias und Sapphira passiert ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, vielleicht haben die Christen es kapiert. Vielleicht haben die es verstanden, wer Gott wirklich ist. Oder wir lesen das nicht mehr, dass es hier nochmal so ein Gericht geübt wird über die Gemeinde. Vielleicht haben die das kapiert, vielleicht haben die es verstanden. Wir können nicht mit dem Gott umgehen, wie wir wollen. Und vielleicht, wenn die das da kapiert haben, damals, so müssten wir das heute auch kapiert haben. Und ich denke, auf keinen Fall haben die es verstanden. Ich denke, auf keinen Fall, weil ich glaube, auch heute wird das in der Gemeinde gelebt. Aber meine zweite Überlegung ist, und wo ich mir einfach da die Gedanken dazu gemacht habe. Gott hat einmal warnendes Beispiel den hier gezeigt, der ganze Gemeinde. Und wir dürfen das heute auch als Gemeinde lesen. Es ist nicht, dass es uns Angst machen soll. Es soll einfach uns immer in Erinnerung rufen, dass Gott heilig ist, dass Gott vollkommen ist und dass du vor Gott keine Maske tragen kannst. Du brauchst kein Show zu spielen. Gott schaute in das Herz von Hananias und Sapphira. Und Petrus sagt, ihr müsstet das doch gar nicht machen. Keiner hat doch euch dazu gezwungen. Es war doch kein Pflichtprogramm für euch. Warum habt ihr den Geist Gottes betrübt? Ihr hättet auch entscheiden können und mit Gott reden können. Und wir geben nur die Hälfte. Und die andere Hälfte vielleicht für eine super Einbauküche, für ein nicht mehr ein Haus, vielleicht nicht mehr ein Riesengrundstück, vielleicht nur eine Wohnung. Aber auch dafür hättet ihr das Geld aus. Es ist euch frei zur Verfügung gestellt. Aber ihr habt das ganz anders. Ihr habt das Pferd ganz anders aufgezogen. Ihr habt das eine dem Herrn versprochen und anders habt ihr gehandelt. Und ich glaube, und das ist, woran ich auch festhalte, das, was wir heute erleben in der Gemeinde, warum es heute nicht bei uns so offensichtlich passiert. Ich will nicht sagen, dass es nicht passiert Und ich werde es auch später sagen, es passiert auch heute bei uns in der Gemeinde. Aber dass es nicht offensichtlich bei uns passiert, weil die Gnade vor Recht ist. Weil Gott ist nicht auf sein Recht, sondern er sagt, ich bin ein gnädiger Gott. Und ich will euch Gnade erweisen. Ich will euch mit Gnade begegnen. Und deswegen, vielleicht erfahren wir nicht heute sowas, was hier passiert ist, dass die Leute umkippen vor dem Altar. Und deswegen, ich denke mal, wenn wir anschauen, die erste Gemeinde, und so müssen wir lernen. Und vielleicht ist das auch so ein Beispiel. Ich will ein Beispiel erklären, vielleicht euch das auch weitergeben. Wisst ihr, wenn ein Kind und die Gemeinde, die erste Gemeinde, war in dem Zustand wie ein kleines Kind. Vielleicht hat es gerade mal angefangen, laufen zu lernen. Es hat angefangen zu laufen und es hat ihre Grenzen ausgetestet. Kennt ihr diese Kinder, also wenn die anfangen zu laufen? Wir mussten mit meiner Frau jetzt am Wochenende feststellen, wir sind eigentlich schon ganz weit davon weg. Wir hatten zwei kleine Kinder bei uns am Wochenende und wir sind ganz, ganz weit davon schon weg. Unsere Kinder sind erwachsen und wenn wir unseren Kindern sagen, hey, du räumst das weg, dann muss es auch weggeräumt werden. Wenn wir sagen, du machst bitte, wenn du was aus dem Schrank rausgenommen hast, dann machst du auch bitte zu. Die Kinder prüfen, wie weit die gehen können. Im Kind sagst du, mach bitte die Schublade zu. Machen die das? Ich glaube nicht. Und da läuft entweder der Vater oder Mutter oder eine weitere Person gegen Schublade und verletzt sich und dann wird das Geschrei groß. Ja, ah, jetzt habe ich mir wegen dir, du warst schuld. Ja. Und ich glaube, wenn wir den Kindern das von Anfang an beibringen würden, so würden die es drauf achten. Und wenn die älter sind, werden die das umsetzen. Wenn du das dem Kind nicht von Anfang an beigebracht, wenn du die Grenzen nicht gezeigt hast deinem Kind, wie weit es gehen kann, so wird es dich auch später immer wieder und immer wieder austricksen oder auch mit dir Spiele spielen und ein Wortspiel mit dir machen. Aber du hast das doch nicht so gesagt. Du hast doch gesagt, ich soll nur vom Tisch wegräumen. Du hast doch gar nicht davon gesagt, dass ich das in die Spülmaschine reinstellen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das. Du hast doch gesagt, einen Tisch decken. Aber du hast doch nicht gesagt, was ich draufstellen. Woher soll ich wissen, was wir essen werden? Und man muss wortwörtlich. Wir lachen heute darüber. Und wir lachen auch darüber am Tisch. Es ist auch so. Ja, aber wir versuchen das unseren Kindern, weil das ist wichtig für den Alltag. Und wisst ihr, und genau das versucht hier einfach Gott. Er sagt, wenn ich sage, ich bin heilig, und so ist es egal, ob es im Alten Testament oder im Neuen Testament. Ich bleibe derselbe Gott. Und ich habe mein Recht. Und so habe ich meinen Text in drei Punkte, die ich auch mit euch hier besprechen möchte, oder die drei Punkte, die mir aufgefallen sind, und die würde ich gerne mit uns auch drüber reden. Was ist der erste Punkt? Wir sollen keinen from Schau abziehen. Also wir sollen nicht zur Schau uns stellen. Es soll nicht passieren, dass wir irgendwie Schauspielern. Wisst ihr, Gott schaut ins Herz. Und wenn wir die Bibel kennen und wenn wir in der Bibel gut unterwegs sind und so lesen wir nicht nur einmal. Der Mensch kann sehen, was von außen ist. Der Mensch achtet vielleicht drauf. Aber der Herr schaut in das Herz hinein. Der Herr sieht dein Herz und der Herr weiß ganz genau, was hast du in deinem Herzen vorgenommen. Was ist deine Entscheidung in deinem Herzen gewesen? Vielleicht kannst du deinem Pastor oder deinem Mitarbeiter, mit dem du zusammenarbeitest, nach außen super rüberkommen. Vielleicht kannst du sagen, oder vielleicht bist du so gut, dass du sagst, ich mache eine Kinderstunde, aber vorbereitet habe ich mich gar nicht. Und er sieht nach außen ganz gut. Doch wie nimmt der Herr deinen Dienst an? Das ist die andere Frage. Vielleicht bist du derjenige, der sagen kann, ich laufe voran. Aber mit Herzen bist du eigentlich gar nicht daran motiviert und gehst dahin mit Motzen. Nach außen wird es gut aussehen. Und deine Pastoren und deine Ältesten werden dir auf die Schulter klopfen und die Gemeinde wird das mitbekommen und sagen, Mensch, ist der fleißig? Ist der gut unterwegs? Aber wisst ihr, das sehen wir von außen. Aber der Herr sieht in dein Herz und er fragt dich, wie machst du deinen Dienst? Ich habe mal da so eine Geschichte gehört und aus Amerika, der in Russisch predigt in den USA und er hat eine interessante Geschichte erzählt. Und wisst ihr, in der Kirche wurde das immer wieder und immer wieder gepredigt. Und er sagte, ihr werdet das Hundertfache empfangen von dem Herrn. Und wahrscheinlich jeder kennt das von uns, ja, also das Hundertfache empfangen. Und er sagt, er ging die Körbchen durch die Reihe, die Spende hat man eingesammelt. Und der eine Mann holt einen Dollar raus und legt in diesen Dollar ein Körbchen. Nach dem Gottesdienst geht er zum Auto und vor seinem Auto, vor der Tür, liegt dieser Dollar. Der nimmt diesen Dollar, dreht sich um und geht zum Pastor zurück. Und sagt dem Pastor, guck mal, ich habe ein Zeugnis, ich habe das Hundertfache empfangen. Der Pastor schaute diesen Mann an. Er hat gesehen, mit welchem Herzen er diesen Dollar gespendet hat. Und er hat gesagt, nein, nein, du hast es falsch verstanden. Das ist das nicht das Hundertfache, sondern das ist der Dollar, den der Gott weggeschmissen hat, weil er damit nichts anfangen kann. Ist das nicht oft so in unserem Leben? Wir meinen, oh, das Hundertfache. Aber das ist das, was Gott weggeschmissen hat, weil er damit gar nicht anfangen kann. Er kann nichts damit anfangen. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, ich möchte uns da zusprechen, lass uns das nicht für Menschen machen. Lass uns nicht diese Maske aufziehen. Der Herr schaut in dein Herz. Er weiß ganz genau. Er weiß ganz genau und er hat dich durchleuchtet und sieht dich durch und durch. Und er weiß genau, mit welcher Einstellung du das heute machst. Er kennt mich durch und durch. Er weiß ganz genau, mit welcher Einstellung ich hier heute vorne stehe. Er weiß ganz genau, mit welcher Einstellung du das Lied heute gesungen hast. Er kennt dich durch und durch. Und diese Maske, die wird irgendwann mal, vielleicht nicht heute, weiß ich nicht, aber die wird fallen. Und Gott wird dich zur Rede stellen. Warum hast du dies und das getan? Das wollte ich doch gar nicht von dir. Von daher, mein erster Punkt, was wir auch hier sehen, lass uns die Masken ablegen. Lass uns wahrhaftig vor dem Herrn treten. Lass uns so leben, wie er es von uns möchte. Wisst ihr, kann es sein, dass wir nach außen manchmal so gut sind? Wir sprechen so fromme Gebete. Und der andere steht vielleicht daneben, und denkt, Mensch, das ist ein Beter, der kann beten. Aber in Wirklichkeit vergeht eine ganze Woche und ich führe kein einziges Gespräch mit dem Vater. Aber am Sonntag, da kann ich super beten. Kann es sein, dass wir den Herrn anbeten und dass wir super Bibel zitieren können, dass ich Verse auswendig, eins nach dem anderen kann. Aber in Wahrheit nicht darauf höre, was Gott mir sagt. Kann es sein, dass ich mein Bibelwissen zur Show stelle, aber das meinem Leben überhaupt nicht entspricht? Das ist meine Frage an mich selbst, an uns, dass wir uns prüfen. Weil wisst ihr, ganz genau, und ich würde sagen, Gott kennt dein Herz. Gott weiß ganz genau, wie viel du mit ihm in der Woche gesprochen hast. Er weiß, wie viel Zeit du für ihn genommen hast. Er weiß, du hast das Wissen und du hast ja das auswendig gelernt. Aber du lebst es nicht. Und so ist es vor Gott auch nichts. Er möchte ein verändertes Herz. Er möchte ein treues Herz sehen. Und er möchte ein Herz von uns sehen, womit er was anfangen kann. Und nicht ein heuchlerisches Herz. Mein zweiter Punkt ist aus unserem Text. Wir sollen bedenken, was wir Gott versprochen haben. Kennt ihr dieses Versprechen? Und es vergehen ein Tag, zwei Tage und dann vergessen wir das. Oft hört man zu Hochzeiten Versprechen, was man verspricht dem Partner. Man ist bereit und dann kann man jetzt Punkt, Punkt, Punkt machen. Doch es vergeht Zeit und dann hat man das Versprechen vergessen. Man ist bereit, mit einem durch guten und schlechten Zeiten zu gehen und dann kommen diese schlechten Zeiten. Und dann wird man am liebsten fliehen aus der Situation. Da wird man am liebsten den Rücken umdrehen, Rücken kehren zu seinem Partner und abhauen. Aber was haben wir als wiedergeborene Christen, als Gläubige, die wir Gott vertrauen, was haben wir ihm versprochen? Welchen Bund sind wir mit ihm eingegangen? Wisst ihr, ich glaube, wir singen das ab und zu Taufe. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Er soll dir alleine gehören. Ich bin der Ton, du bist der Töpfer. Mach aus mir was, womit du was anfangen kannst. Aber dann kommt dieser Moment, wo der Herr selbst an dir anfängt zu feilen und es tut weh. Es ist brutal. Da ist ein Veränderungsprozess. Und dann willst du auf einmal nicht mehr der Ton sein, sondern du bist der Herrscher. Auf einmal wirst du zum Töpfer. Nein, nein, ich möchte kein Schüssel sein, ich will eine Tasse sein. Nein, nein, nimm nicht das weg, sondern verändere mich da so. Und auf einmal fangen wir die Vorschriften dem Herrn zu machen. Dem Gott, wo wir eigentlich einen Bund eingegangen sind mit ihm und haben gesagt, verändere du mich. Forme du mich in meinem Leben. Mache was aus mir, dass es dir wohlgefällig ist. Das, was ich dem Herrn versprochen habe, das soll ich auch einhalten. Ananias und Sapphira lesen wir, die haben es einmal abgemacht, aber die haben sich dann im Herzen was anderes vorgenommen. Und der Petrus sagt zu denen auch, warum habt ihr euch abgesprochen? Wisst ihr, es war noch nicht mal von einem die Idee, sondern da ist ein ganzes Paar. Warum habt ihr euch als Ehepaar dafür abgesprochen? Warum seid ihr euch einig geworden, sagt er. Wie konnte es passieren, dass ihr nicht einander stoppen konntet? Dafür sind wir füreinander da. Dafür sind wir als Gemeinde da. In Liebe einander begegnen. In Liebe einem aufzeigen. Hey, du hast doch dem Herrn versprochen. Du möchtest doch ihm treu sein. Du möchtest doch ihm nachfolgen. Du willst ihm vom ganzen Herzen dienen. Du forme mich, nicht ich. Und du verändere mich. Und dann kommt dieser Moment, der schwierig in unserem Leben sein wird. Und wir sagen, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und so bin ich eigentlich gar nicht bereit. Und das war gar nicht meine Absicht. Wisst ihr, oft, praktisch einfach, oft sagen wir wollen 100% geben, aber wenn es drauf ankommt, dann fängt es bei 10% eigentlich an. Und wisst ihr, und wenn du sagst, vielleicht 90% ist auch schon viel, so darf ich dir heute sagen, 10 oder 90%, Gott will 100% von dir haben. Er will der 100%ige Herrscher in deinem Leben sein. Er will derjenige sein, der 100% Anteile an dir hat und nicht die Mehrheit. 100, nicht 10, nicht 90, auch nicht 51%, sondern er will 100% und dann kann er was mit dir anfangen. Es ist hart, aber es ist so. 100%. Darunter läuft nichts. 100% und er fängt dich auch an zu verändern. Die Frage ist, bin ich bereit? Und oft sind wir die Menschen dort, die dort abspringen. Oft sind wir dann diejenigen, die sagen, da war ich nicht bereit mitzugehen. Das ist mir doch zu hart. Das ist der zweite Punkt. Also wenn wir was dem Herrn versprechen, so lass uns auch dran halten, das Versprochene zu halten. Und mein dritter Punkt, und er ist so wichtig, und es ist wichtig, dass wir den auch verstehen. Wisst ihr, Gott hasst die Sünde. Aber wir dürfen uns sicher sein, dass er den Sünder liebt. Er hat auch Ananias und Sapphira lieb gehabt. Und hier wird nicht davon gesprochen, dass sie aus dem Reich Gottes gestrichen sind. Und das dürfen wir auf keinen Fall, wir wollen das auch nicht, sagen, die haben das Heil verloren. Hier geht es nicht darum, sondern hier geht es darum, wenn Gott die Kapitel vorher den Heiligen Geist in seine Gemeinde gegeben hat und wenn es nur 2, 3 Kapitel weiter in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde, die Sünde ist, so steht es zur Entscheidung. Entweder muss der Heilige Geist gehen oder der Sünder muss gehen. Zusammen kann es nicht funktionieren. Und wisst ihr, ich muss euch sagen, es muss euch auch bewusst sein, Gott hasst Sünde und er kann dort nicht regieren und er wird auch dort nicht handeln. Aber er liebt die Sünder, weil er uns die Errettung schenken möchte. Er möchte dich verändern. Er möchte was mit dir anfangen. Er möchte dich zu einem ehrenden Gefäß machen. Er möchte das aus dir machen, was er sich vorgestellt hat, wozu du auch drauf eingegangen bist. Die Frage ist immer, bin ich bereit, das zu tun? Bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen? Er möchte es. Er liebt dich. Er liebt dich als Sünder, so wie du bist. Und einer, der vorne steht, der ist nicht vollkommener als einer, der vielleicht gestern seinen schlimmsten Fall erlebt hat im Glauben. Er liebt dich und mich genauso und er will dich verändern. Er ist bereit, mit dir zu gehen. Er liebte auch Ananias und Sapphira, aber er musste diesen Schritt gehen. Und wisst ihr warum? Damit die Gemeinde das erleben durfte. Damit die Gemeinde einfach sehen konnte, was für ein Gott da ist. Es ist ein lebender Gott. Es ist nicht irgendein Holz, es ist nicht irgendein toter Gott, sondern da ist ein Gott, der lebt. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Was 2-mal in unserem Text erwähnt wird? Die Furcht kam über die Gemeinde. Wenn das Handeln Gottes da ist, so kommt die Furcht über die Gemeinde. Als erstes wird es uns erwähnt, als der Ananias umkippt, und da wird es gesagt, alle, die es hörten, bekamen eine große Furcht. Und die bekamen nicht die Furcht von Petrus, die bekamen nicht die Furcht von der Gemeinde, weil die haben ja nichts gemacht. Die bekamen die Furcht des Herrn. Die fürchteten Gott. Aber wisst ihr, was uns auch die Bibel sagt? Was die Furcht des Herrn ist? Ist der Anfang der Weisheit. Ist der Anfang der Erkenntnis Gottes. Wenn wir die Furcht des Herrn haben, so fangen wir an zu begreifen eigentlich, wer Gott ist. Die Frage ist an uns als Gemeinde, wenn wir den Vers 11 lesen, und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Wisst ihr, es blieb nicht in der Gemeinde. Diese Furcht des Herrn blieb nicht in der Gemeinde, sondern alle, die es hörten. Meine Frage an uns ist, was hört man von uns als Gemeinde? Das Wirken des Herrn und die Furcht ist von den Leuten und die sagen, boah, das ist ja ein Wahnsinn, was da für ein Gott ist, wie er. Oder hört man eher Spott? Das wäre die andere Seite. Die Furcht des Herrn kam über die Gemeinde und alle, die es hörten. Es wurde erzählt. Es wurde erzählt von dem lebendigen Gott. Es wurde erzählt von einem Gott, dem die Ehre gebührt. Es wurde erzählt von einem Gott, der die Rechenschaft fordert. Aber es wurde auch gleichzeitig erzählt von einem Gott, der die Menschen lieb hat und der für sie sorgt. Wisst ihr, später erfahren wir oder später, wenn wir die weiter in der Geschichte lesen, oder am Anfang, wenn wir sehen, dass bis Kapitel 4 lesen wir, und der Herr tat zu der Gemeinde hinzu. Und die Gemeinde erlebte einen riesen Wachstum. Ich meine, wer erlebt schon mal 3000, vielleicht gibt es irgendwo, ich habe das nur vom Lesen gehört, aber ich habe keine Gemeinde so kennengelernt, wo durch eine Predigt da so ein Mann voller Heiliger Geistes, der predigt davon und es kommen 3000 zum Glauben. Ich habe nicht eine Gemeinde gesehen, wo 3000 reinpassen, aber gut, es gibt, anscheinend gibt es sowas, ja. Und Petrus predigte und es kommen 3000. Es kommen 5000 oder es werden auf 5000 steigt die Gemeinde. Und dann lesen wir von diesen Problemen. Dann lesen wir von dieser Versorgung der Gemeinde. Wir lesen von dieser Heuchelei in der Gemeinde. Aber wisst ihr, was wir nicht lesen? Wir lesen nicht mehr von dem Wachstum der Gemeinde. Wenn Heuchelei in der Gemeinde gelebt wird, wenn nicht das Wahrhaftige in der Gemeinde, wenn nicht die Furcht des Herrn in der Gemeinde gelebt wird, so können wir auch nicht davon ausgehen, dass die Gemeinde wächst. Wisst ihr, was wir weiterlesen? Ab Vers 12, als die Furcht des Herrn kam und die Gemeinde nahm wieder zu und der Herr tat in die Gemeinde hinzu. Das ist ein Veränderungsprozess. Der Herr liebt die Gemeinde. Dafür hat er seinen Sohn geschickt, damit er den Frieden zwischen Vater und den Menschen, damit er deine Probleme auf Golgatha mitnehmen kann, damit er dafür sterben kann, damit du leben kannst. Das ist die Geschichte. Und wisst ihr, ich hoffe, ihr habt keine Angst. Aber ich hoffe, dass ihr den Gott kennengelernt habt. Und ich hoffe, dass ihr das euch als Beispiel nehmt. Gott ist derjenige, der dich liebt. Gott hat alles getan. Eine Frage ist, kann er was mit dir heute anfangen? Und bist du bereit, wenn du sagst nein, bist du bereit, dich von ihm verändern zu lassen? Wir werden gleich ein Lied singen und das soll ein Gebet sein. Lass uns dazu aufstehen und wir werden gleich ein Lied singen. Das Team wird uns anleiten und das ist ein Gebet. Vielleicht bist du nicht bereit, dieses Gebet zu sprechen. Vielleicht bist du nicht bereit, dich verändern zu lassen. Dann hör auf die Worte. Und wenn du vielleicht nach dem Gottesdienst diesen Anliegen doch hast, dich verändern zu lassen, so darfst du auf uns Älteste drauf zugehen. Wir werden ein Gebet sprechen gemeinsam. Wir sind heute alle drei mit dabei und wir werden gemeinsam das Gebet sprechen. Du darfst alleine kommen. Du darfst aber auch jemand mitnehmen, dem du vertraust. Und möge Gott dich heute verändern in deinem Leben, dass dein Leben viel Frucht für ihn bringt, damit sein Name geehrt und angebetet wird.